Heute geht es um den Ursprung und die Bestimmung der Engel. Zuerst möchte ich einiges über den Ursprung der Engel sagen. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, die ersten Kapitel im ersten Buch Mose, dann stellen wir fest, dass... Herzlich willkommen. Kein Problem. Dann stellen wir fest, dass eigentlich gar nichts von den Engeln steht, von den unsichtbaren Wesen. Wir haben also im Schöpfungsbericht werden alle Dinge genannt, Pflanzen, Sonne, Mond und Sterne, Erde, Himmel, Tierwelt, Menschen, einfach alles wird im Prinzip genannt, aber in Bezug auf die Unsichtbarkeit, auf diese unsichtbaren Wesen, da lesen wir nichts. Wir wissen aber aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16 bis 17, ich habe das schon einmal gelesen, möchte es noch einmal tun, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne, das sind eben solche Herrschaftsbereiche von Engeln. Natürlich kann man auch die irdischen Throne damit einschließen, oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Die Bibel sagt uns ganz klar, sagt uns eben nicht ganz klar, wann die Engel geschaffen wurden. Ich möchte gleich mal die ersten zwei Verse unserer Bibel lesen und da werden wir etwas Interessantes feststellen. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott die Himmel. Also Mehrzahl, das ist auch wichtig, dass wir das wissen, dass es mehrere Himmel gibt, nicht nur einen Himmel, sondern mehrere Himmelsbereiche und die Erde. Und jetzt steht in den meisten Übersetzungen, und die Erde war wüst und leer, hebräisch Tohu Wabohu, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Jetzt ist es aber so, dass wir diese Stelle auch übersetzen können und die Erde wurde wüst und leer. Und ich möchte auch gleich zeigen, warum ich dieser Meinung bin, dass zwischen dem ersten Vers der Bibel und dem zweiten Vers eine relativ große Zeit steht. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ist ganz am Anfang, da hat er eine erste Schöpfung geschaffen. Und in dieser ersten Schöpfung, oder bei dieser ersten Schöpfung, wurden auch die Engelwesen geschaffen. Und in dieser ersten Schöpfung kam es dann zu einer großen Katastrophe. Ich werde die heute Morgen noch näher beleuchten. Und diese Katastrophe führte dazu, dass die Erde wüst und leer wurde. Man kann sagen, ab Vers 2 beginnt eigentlich eine zweite Schöpfung. Zuerst will ich einmal eine Stelle zitieren aus Jesaja 45, Vers 18. Jesaja 45, Vers 18. Ich schlage das auf, weil die Stelle ist gerade in Bezug auf das Tohu Wabohu sehr wichtig. Denn so spricht der Herr, so spricht Yahweh, der die Himmel geschaffen hat. Er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Und jetzt kommt das Wort, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen. Hier steht dann im Hebräischen Tohu. Also das, was wir im 1. Mose 1, 2 gelesen haben, die Erde war Tohu Wabohu. Hier wird klar bezeugt, er hat sie nicht so geschaffen, sondern eben er hat sie wunderbar gebildet, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Warum gehe ich davon aus, dass es zwischen dem ersten Vers und dem zweiten Vers eine Zwischenzeit gab, wo einiges passiert ist? Ich darf hierzu eine Stelle aus 2. Petrus 3 zitieren, 3 bis 7. Da heißt es: Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln. Nur so nebenbei bemerkt, ich bin davon überzeugt, dass vor der Wiederkunft Jesu dieser Spott zunehmen wird, dass immer mehr Spötter kommen werden und sagen, Vers 4, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles von Anfang an bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Also wir haben eigentlich keine Veränderungen. Man redet zwar schon seit Jahrhunderten über die Wiederkunft Jesu und alle haben sich geirrt, es hat sich nichts geändert. Und dann macht Petrus eine interessante Bemerkung. Er sagt, denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, also diesen Menschen ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Jetzt haben viele den Eindruck, ja, das ist die Sintflut, die hier bezeichnet wird. Ich glaube nicht, dass es die Sintflut war, sondern dass es eben die erste Schöpfung war, die untergegangen ist. Die jetzigen Himmel, ist ja interessant, dass bei der Sintflut wurde die Erde überschwemmt, aber nicht die Himmel. Aus den Himmeln kam einfach Wasser, die Fenster der Himmel haben sich geöffnet, da kam einfach Wasser, aber die wurden eigentlich nicht überschwemmt. Und jetzt sagt er, die jetzigen Himmel, und mit dem gibt er auch zum Ausdruck, dass damals im Prinzip noch etwas anderes war, und die jetzige Erde aber sind durch das selbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts, des Verderbens der gottlosen Menschen. Also, Petrus macht hier deutlich, diesen Spöttern ist verborgen, dass es schon einmal einen Himmel und eine Erde gegeben hat, die im Wasser untergegangen ist. Da gab es schon einmal ein Wassergericht. Ich würde behaupten, dass die Sintflut im Prinzip ein zweites Wassergericht war. Also zeitlich können wir heute nicht sagen, wann die Engel erschaffen wurden, wie viel Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten Schöpfung war, das kann man nicht sagen. Was wir heute sagen können, dass die Menschheit aufgrund der biblischen Informationen heute etwa 6000 Jahre alt ist, auch wenn das in den Ohren von vielen Wissenschaftlern völliges Tabu ist, oder sie sagen, das ist fast naiv, das zu glauben. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschheit erst 6000 Jahre alt ist. Man kann ja von der Bibel her auch ziemlich eindeutig nachweisen, dass zwischen Adam und Christus etwa 4000 Jahre waren. Und was ja auch klar ist, als Adam und Eva im Paradies waren, da existierte der Satan bereits, der sich dann der Schlange bediente, um das erste Menschenpaar zu Fall zu bringen. Also wir werden es noch sehen, ich bin überzeugt, es war ein ganz großer Engelfürst, der war bereits da, und er wird ja im Schöpfungsbericht nicht erwähnt, dass Gott jetzt eben hier die Engel schon geschaffen hat. Aber die waren eben alle schon da, diese Engelwesen. Satan kann man also auch als gefallener Engelfürst bezeichnen. Bevor der Mensch im Paradies verführt wurde, war aber Satan bereits böse. Also im Paradies war Satan bereits böse. Er war schon ein Menschenmörder. Und der erste Sündenfall, der hat eben vor dem Paradies stattgefunden, vor dem Garten Eden. Ich möchte hier eine kurze Klammer aufmachen. Ich glaube, es gab auch schon einen Garten Eden in der ersten Schöpfung. Nicht nur bei Adam und Eva, sondern auch davor. Aber das nur nebenbei. Die meisten Ausleger gehen davon aus, dass der erste Sündenfall, den es überhaupt gab, in Hesekiel 28, Vers 12 bis 19 beschrieben wird. Wir werden das gleich noch näher anschauen. Also bereits vor der Erschaffung des Menschen stattgefunden hat. Hesekiel 28, 12 bis 19 ist ein Text, der meines Erachtens weit vor der Erschaffung Adams stattgefunden hat. An dieser Stelle lesen wir von einem ganz herrlichen Wesen, welches sich über Gott erhoben hat und deshalb gefallen ist. Vorerst wird dieses Wesen als König von Tyrus bezeichnet, der aber lediglich ein Schattenbild auf einen großen Engelfürsten ist. In Vers 14 wird er nämlich als schirmender Cherub bezeichnet. Ich habe hier auf der Liste die Cherubim. Die haben bei der Bundeslade zwei Flügel, aber sie werden auch an gewissen Stellen, ich glaube es ist im Hesekiel, werden sie mit vier Flügeln beschrieben, während die Seraphim sechs Flügel haben. Interessanterweise ist, wir lesen eigentlich nur von diesen beiden Wesen, also meines Wissens, nur von diesen beiden Wesen, dass sie Flügel haben. Bei den Engeln steht das eigentlich so nicht. Wenn von Engeln die Rede ist, dann heißt es oft, dass sie wie weiß gekleidete Männer gekommen sind, also wenn sie ein bisschen außergewöhnlich ausgesehen haben. Manchmal kommen sie einfach als normale Männer daher. Sie haben also, bei ihnen lesen wir das nicht mit den Flügeln. Cherubim und Seraphim, das sind ganz besondere Wesen, ist für mich auch Engelwesen, aber mit einem ganz besonderen Status, die sich vor allem auch um den Thron, über dem Thron oder unter dem Thron, um den Thron Gottes sich aufhalten. Bei den Seraphim steht interessanterweise über dem Thron Gottes. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt, aber das ist jetzt ein Thema nebenher. Auf jeden Fall ist es für mich nicht ganz eindeutig, ob jetzt jeder Engel Flügel hat. Man hat einfach daraus geschlossen, man hat gesagt, ja, die Cherubim und die Seraphim haben Flügel, also haben alle Engel Flügel. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich lasse das ein Stück weit offen. Auf jeden Fall sind es nicht Flügel mit Federn. Also wenn es Flügel sind, dann sind es andere Flügel. In den Psalmen ist die Rede von Flügeln der Morgenröte. Der König von Babel wird auch bezeichnet als Sohn der Morgenröte, und Flügel der Morgenröte könnten auch Flügel sein, die Satan hatte, und mit diesen Flügeln kann er vielleicht Lichtgeschwindigkeit fliegen, ich weiß es nicht, ich lasse das mal offen. Auf jeden Fall heißt es auch vom Drachen, dass ihm die Flügel genommen werden, und dann fällt er ja dann auf die Erde in der Endzeit. In den letzten 3,5 Jahren wird Satan auf die Erde geworfen und er hat dann auch keine Flügel mehr. Auf jeden Fall haben wir also einen ersten Sündenfall, und ich möchte diesen ersten Sündenfall etwas näher beleuchten, weil er auch etwas mit dem Ursprung der Engel zu tun hat und sehr aufschlussreich ist auch für unser eigenes Leben, für unser praktisches Leben. In dieser Stelle lesen wir also von einem ganz herrlichen Wesen, das sich über Gott erhoben hat und deshalb gefallen ist. Es fällt mir immer wieder auf, immer dann, wenn sich ein Geschöpf überhebt, immer dann, wenn ein Geschöpf sich besonders gut empfindet und die Ehre auf sich nimmt, immer dann steht der Fall unmittelbar bevor. Und das Traurige ist, dass wir Menschen ja unsere Identität sehr oft auch über unsere Leistung definieren, was ja eigentlich eine katastrophale, ich sage jetzt mal, Einstellung ist. Gerade wenn man Sohn Gottes sein darf, durch die Gnade Gottes, müssen wir unsere Identität nicht mehr über unsere Leistung definieren, aber auch die Gläubigen definieren sich sehr oft über ihre Leistung. Viele machen das so, dass sie den anderen zeigen können, wie viel sie über die Bibel wissen oder was sie ganz für besondere Gaben haben oder was für eine Rhetorik sie haben, wie gut sie sprechen können oder wie gut sie mit Leuten umgehen können. Und wenn dann die Leute Beifall klatschen und sagen, oh, ich staune, was du alles kannst, und innerlich dann denken, ja, ich bin halt wirklich etwas ganz Besonderes, dann ist das etwas unheimlich Gefährliches. Und wenn man so etwas feststellt, dann sollte man eigentlich sofort ins Zittern kommen, denn wenn wir hier nicht umkehren, wenn wir hier nicht Buße tun, dann steht der Fall bevor. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Vorerst wird also dieses Wesen als König von Tyrus bezeichnet. Das ist so, dass viele Wesen abgeschattet werden in einen Königen oder Fürsten. Ich möchte lesen über diesen schirmenden Cherub, Hesekiel 28, 12 bis 19. Menschensohn, erhebe ein Klagelied über den König von Tyrus und sage ihm. Also da muss jetzt ein Menschensohn, letztlich ist das auch Christus. Hier ist es natürlich zuerst einmal Hesekiel selber, der dann ein Klagelied über den König von Tyrus anstimmen muss. Und dieser König von Tyrus hat effektiv auch existiert. Aber er ist ein Bild eben auf einen Engelfürsten. Wir werden es noch sehen. So spricht der Herr. Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst das vollendete Siegel, voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Also der sprichwörtliche König von Tyrus, der damals auch gelebt hat, war wohl kaum in Eden, dem Garten Gottes. Aus Edelsteinen jeder Art war deine Decke. Der war also eingekleidet mit Edelsteinen. Ich darf hier darauf hinweisen, dass Steine auch ein Bild sind auf Engelwesen. Also hier dürfen wir das auch ein bisschen im übertragenen Sinn sehen, nicht nur am sprichwörtlichen hängen bleiben. Karneol, Topas und Jaspis, Türkis, Onyx und Jade, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Sagen, gesalbter Cherub, umsalbter Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg. Auch hier ein Bild auf Engelwesen. Inmitten unter feurigen Steinen gingst du umher. Auch hier merkt man, das kann man schon nicht mehr sprichwörtlich nehmen. Das war nicht ein König, der irgendwie über glühende Kohlen ging oder über glühende Steine, sondern hier war es, das waren feurige Steine. Übrigens, ein Seraph heißt eigentlich ein Feuriger. Das sind also die ganz Feurigen, die eine Feuergewalt auch haben. Und ich denke, er ist hier mittendrin gewandelt. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Wenn wir diese Beschreibung lesen, dann denken wir, ja, so hätten wir es uns eigentlich auch gewünscht. So vollkommen gemacht von Gott, ja, mit einer überragenden Schönheit, mit einer gewaltigen Weisheit, ein absolut perfektes Wesen, das hätten wir uns gewünscht. Und wir sehen hier in diesem Beispiel, dass das letztlich eine Benachteiligung ist, wenn man am Anfang wunderbar geschaffen ist, so vollkommen, dass sich das eben negativ auswirkt. Wir hingegen, wir sind als schwache Menschen auf die Welt gekommen, leiden unseren Unzulänglichkeiten und unseren Schwachheiten, unseren Schönheitsfehlern und wie die Dinge alle heißen, und denken, ach, es wäre doch so schön, wenn ich es auch mal so gut hätte, wie das der Salomo gehabt hat, der eben so reich war, der war weise, der war gesund, der hatte es schön. Aber auch bei Salomo sehen wir, wie sich das eben auf längere Zeit negativ ausgewirkt hat, dass er keine Probleme hatte, in Anführungszeichen. Alle die Gottesmänner, die bis an ihr Ende dem Herrn treu geblieben waren, wie David, wie Paulus, wie ein Abraham und wie sie alle heißen, die haben während ihren Lebzeiten schwere Dinge durchlebt, und Gott hat sie gerade durch diese schweren Zeiten hat er sie bewahrt vor der Hochmut, vor dem Überheblichwerden, und sie durften heranreifen als ganz gewaltige Persönlichkeiten in Christus, weil sie gelernt haben, aus der Abhängigkeit mit Gott herauszuleben. Wenn der Apostel Paulus sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt, dann wird deutlich, dass Paulus bis an sein Lebensende aus diesem Vertrauen heraus, aus dieser Abhängigkeit zu Gott heraus gelebt hat. Und das ist letztlich ein wunderbares Vorrecht. Wenn wir manchmal darüber klagen und sagen, ach, warum hast du mir so viel Schwierigkeiten in mein Leben hineingestellt, dann dürfen wir uns immer wieder daran erinnern, diese Schwierigkeiten dienen mir auch zum Guten zusammen. Auch Asaf, der Psalmist, hat ja in Psalm 73 gesagt, warum geht es den Gottlosen so gut? Wir haben keine Probleme und so, und deine Hand lastet immer schwer auf mir. Asaf hat das nicht verstanden, bis er dann gesehen hat, bis er ins Heiligtum gegangen ist und gesehen hat, wie das Ende eben dieser Gottlosen ist. Also bitte beneiden wir nicht Menschen, denen alles gelingt, auch Menschen im frommen Bereich, also im christlichen Bereich. Auch hier gibt es sogenannte ganz erfolgreiche Stars. Heute hat Rainer Würz ein schönes Wort gesagt. Wir haben beim Frühstück zwei ältere Schwestern begrüßt, und die haben es ganz schwer in ihrem Leben, und die eine sorgt für die andere, also so habe ich es mitbekommen, ich kenne sie gar nicht näher, so habe ich es mitbekommen, und dann hat Rainer gesagt, das sind für mich die eigentlichen Stars. Ja, so diese beiden alten Schwestern, wo die eine für die andere sorgt, mit einer großen Liebe und Hingabe, ganz unauffällig, nicht in der großen Masse, werden die gar nicht beachtet. Und wie dann er sagt, das sind für mich die eigentlichen Stars. Und aus der Sicht Gottes sieht alles ganz anders aus. Hier, ich möchte das hier einfach nur, wollte das nur einflechten, weil wir hier ein Wesen sehen, das perfekt geschaffen wurde, und dann passiert etwas Schlimmes, bis sich Unrecht an dir fand. Ich darf hier auch darauf hinweisen, und da wo es heißt, du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit, das heißt ja, ihm hat an Schönheit gar nichts gefehlt, an Weisheit hat ihm nichts gefehlt, er war vollendetes Siegel, da könnte man auch übersetzen, du warst ein Versiegler des Maßgebenden. Das heißt, er hat maßgebende Dinge versiegelt, hat sein Siegel drunter gesetzt, so wird es gemacht. Wenn ich ein Haus baue, dann sage ich das Haus als Architekt, und sage ich, das Haus wird 12 Meter breit, 10 Meter tief oder lang und so viel hoch. Aber ich kann als Architekt nicht den Meter bestimmen. Ich kann nicht sagen, der Meter ist jetzt so lang oder ist so lang, sondern der ist ganz genau definiert. Irgendwann einmal hat jemand, wahrscheinlich in einem Gremium zusammen, hat bestimmt, das ist der Meter. Und der ist genauso lang, nicht länger und nicht kürzer. Und solche Vollmachten hatte dieser König von Tyrus, hebräisch Melech Zor, dieser König von Tyrus hatte diese Vollmachten. Er hat bestimmt, was das Maß ist. Er war ein Maßgebender, hatte also höchste Vollmacht, und weil er so wunderbar eingekleidet war, weil er vollkommen an Schönheit war, weil er voll mit Weisheit war, weil er inmitten voll der Steine gewandelt ist, hat er natürlich gesehen, ich habe mehr Vollmacht als alle anderen. Das waren viele andere Wesen, und er stand eigentlich über all diesen Wesen. Und er sah auch, dass er eine außergewöhnliche Schönheit und Weisheit hatte. Und hier hat die erste Sünde hat eigentlich so begonnen, dass er sich selber angeschaut hat und sich mit anderen verglichen hat. Gesagt, aha, ich bin ja eigentlich höher, größer als die anderen. Und aus diesem Vergleich heraus entstand eigentlich die erste Sünde. Man schaut auf sich, man schaut nicht mehr den Gott an, der alles erschaffen hat, sondern man schaut sich an und schaut, vergleicht sich mit anderen und dann passiert das Unglück. Und dann hat er, ich lese jetzt mal zuerst weiter, bis ich Unrecht an dir fand. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigtest. Warum hat er sich mit Gewalttat erfüllt? Ich stelle mir das so vor, als er dann festgestellt hat, ich bin eigentlich der Höchste, der Größte, außer einer steht noch über mir. Er hat vielleicht gesehen, aha, der Gott, der steht noch über mir. Vielleicht hat er auch den Christus gesehen, der steht noch über mir. Aber sonst sind wir alle unterordnet. Ich möchte eigentlich an oberster Stelle stehen. Jetzt, was mache ich, damit ich zu oberst bin? Damit ich nicht mehr nur die Nummer 2 oder die Nummer 3 bin, sondern damit ich oberst bin. Ich muss diesen Obersten bekämpfen. Das heißt, er hat überlegt, wie kann ich gegen ihn vorgehen. Da hat sich also sein Inneres mit Gewalttat gefüllt. Und ich verstieß dich vom Berg Gottes, trieb dich ins Verderben, du schirmender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. Aha, wir sehen hier wieder, er war so schön, er wollte noch höher hinaus. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Das, ich sage jetzt mal, das Wunderbare bei Jesus war, er hat sich ja nie überhoben, er hat gesagt, ich bin von Herzen demütig. Und wir Menschen können uns das fast nicht vorstellen, sagen, da ist ein Sohn Gottes, der hat immer alles richtig gemacht, der war immer total perfekt, hat nie gesündigt, aber war immer demütig. Das geht doch gar nicht. Stellen wir uns einmal vor, wir würden ein Jahr lang nicht mehr sündigen, wir würden uns perfekt verhalten. Spätestens nach ein paar Monaten würde so ein selbstsicheres Gefühl in uns hochkommen, wo wir sagen, ach, warum haben die anderen so viele Probleme? Warum fallen die immer auf die Nase? Warum sündigen die eigentlich immer? Die müssen mal schauen, wie es ich mache. Ich kann das, ich habe es im Griff. Bei uns wäre Hochmut die logische Folge. Warum ist das beim Herrn nicht passiert? Ich bin der Überzeugung, dass unser Herr Jesus immer, immer auf seinen Vater geschaut hat. Und ihm gesagt, Herr, Vater, du bist für mich das Wunderbarste. Und ich lebe völlig aus der Abhängigkeit von dir. Ich kann nur das tun, was du mir zeigst. Das sagt er ja mehrfach. Ich kann nur das tun, was der Vater mir gezeigt hat. Ich kann nur aus seiner Abhängigkeit heraus leben. Hat nur seinen Vater angeschaut, seine wunderbare Liebe. Und aus diesem Blick heraus konnte er immer demütig sein und immer vollkommen seinen Weg gehen. Und das erste Geschöpf hat eben nicht mehr diesen Blick gehabt auf den Höchsten, sondern angefangen, sich selber anzuschauen, wow, wie schön ich bin, und die anderen, die sind ein bisschen unterstellt, ich bin noch größer, ich bin besser, meine Schönheit. Und dann kommt, wie kann ich den Obersten bekämpfen? Dann fühlt sich sein Inneres mit Gewalttat, du hast seine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Sünden, in der Unredlichkeit deines Handelns, hast du deine Heiligtümer entweiht. Darum habe ich aus deiner Mitte ein Feuer ausgehen lassen, das hat dich verzehrt. Und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht, vor den Augen aller, die dich sehen. Alle, die dich kennen unter den Völkern, entsetzen sich über dich. Ein Schrecken bist du geworden und bis dahin auf ewig. Die meisten Ausleger sehen hier ein Schattenbild, eine Vorschattung oder Nachschattung, wie man besser sagen müsste, auf Satan. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, und ich persönlich tendiere auch mehr zu dieser Auslegung, dass es sich hier um den Tod in Person handelt. Denn der Tod kann aus verschiedenen Stellen auch als Person gesehen werden. Es gibt etliche Stellen, wo der Tod als Person gesehen wird und nicht nur als Zustand. Wir in unserem abendländischen Denken sehen den Tod meistens als einen Zustand. Also wenn man in den Tod hineinkommt, kommt man in einen Zustand hinein. Das ist auch nicht falsch. Wer in den Tod hineinkommt, kommt in einen Zustand hinein, aber er kommt auch in den Herrschaftsbereich des Todes. Und interessanterweise ist es ja so, dass der Tod der letzte Feind ist. Der letzte Feind, gemäß 1. Korinther 15, 26. Der letzte Feind, der weggetan wird. Und ich tendiere darauf, dass er auch der erste Feind war. Warum? Weil eben Hesekiel 28 ein Bild auf den Tod ist. Ich will hier aber ganz offen sagen, wenn jemand der Überzeugung ist, es handelt sich hier um Satan, habe ich persönlich kein Problem damit. Man kann das auch anders sehen. Aber ich habe aus verschiedenen Überlegungen tendiere ich eben zum Tod und Tod. Der Tod war ein schirmender Cherub. Interessant ist ja auch, dass er zur Asche wurde auf der Erde. Das heißt, er wurde auf die Erde hinuntergestürzt und wurde Asche. Und dann ging die erste Schöpfung ging im Wasser unter. Und dann wurde eine neue Schöpfung gebaut. Und vermutlich liegt eben der Tod in den unteren Bereichen der Erde. Er wurde hier hineingebracht durch das, dass er die Asche wurde auf der Erde. Er beherrscht eigentlich die unteren Bereiche der Erde, da wo das Totenreich ist. Und jetzt heißt es ja da, und ein Feuer ging aus deiner Mitte, ließ sich aus deiner Mitte ausgehen, das dich verzehrt, und ich habe dich zu Asche auf der Erde gemacht. Dieses Feuer aus seiner Mitte, das ist für mich Satan, der sich dann gegen den Tod gestellt hat, obwohl der Satan mit dem Tod auch zusammengearbeitet hat, aber der Satan sah eine Möglichkeit, ihn runterzuwerfen. Heute ist es ja so, dass Satan immer noch Zutritt hat im Himmel. Wir wissen ja das aus dem Buch Hiob 1, Kapitel 1 und 2, dass der Satan plötzlich vor dem Thron Gottes erscheint. Wir wissen auch, dass der Satan erst in der Mitte der letzten 7 Jahre auf die Erde geworfen wird, und zwar dann, wenn Michael und seine Engel gegen Satan und seine Engel kämpfen wird. Es wird also noch einen sehr großen Krieg geben im Himmel, wie wir das in diesen Tagen vielleicht auch noch näher anschauen werden. Der Tod wird auch als Hirte bezeichnet in Psalm 49, 15. Der Tod regiert durch die Sünde, Römer 5, 17. Also der Tod hat auch Regierungsvollmacht. Der Tod reitet auf einem Pferd, gemäß Offenbarung 6, Vers 8. Und der Tod wird wie der Satan in den Feuersee geworfen, Offenbarung 20, Vers 14. Wir sehen hier also, es wäre sehr gut denkbar, dass der Tod eben auch eine Person ist. Und das Interessante ist, dass der Tod eine ungeheure Kraft hat. Im Lied der Lieder, Kapitel 8, Vers 6, heißt es, die Liebe ist stark wie der Tod. Und ich habe mich immer ein bisschen darüber geärgert, warum steht hier nicht, ist stärker als der Tod. Die Liebe ist doch stärker. Wie kann man schreiben, stark wie der Tod? Und jetzt wird aber hier deutlich, der Tod hat eine ungeheure Kraft, nämlich er hat die Kraft, alles vom Leben zu trennen. Sterben müssen nämlich alle. Sterben müssen die Sterne. Die Astronomen sprechen ja vom Sterben der Sterne. Sterben muss der Himmel. Sterben muss die Erde. Alles wird untergehen. Die Himmel werden zusammengerollt. Jede Pflanze, jedes Tier, jedes Gebäude. Alles muss sterben. Alles ist dem Tod geweiht. Das heißt, er hat eine ungeheure Kraft. Und jetzt hat aber die Liebe genau die gleiche Kraft. Die Liebe hat die Kraft, also so wie der Tod die Kraft hatte, alles vom Leben zu trennen, so hat die Liebe durch Jesus Christus die Kraft, alles wieder mit dem Leben zu verbinden. Das ist das große Geheimnis der Liebe. Und der Unterschied zwischen Tod und Liebe ist, dass der Tod einmal nicht mehr sein wird, aber die Liebe wird ewig bleiben. 1. Korinther 13, Vers 13. Also wir sehen hier, der Tod ist eine ganz gewaltige Kraft und es ist zum Fall gekommen durch das Sich-Vergleichen, durch die Überheblichkeit und deshalb kam es eben zu dieser Katastrophe. Und durch diesen Fall des ersten schirmenden Cherub kam es auch zum Fall der ersten Schöpfung, so dass dann dass es dann heißt, und die Erde war wüst und leer. Und dann beginnt Gott neu und er macht Geschichte mit Adam. Adam ist im Prinzip das letzte Geschöpf, das geschaffen wurde. Und er ist dazu bestimmt, über die gesamte Schöpfung zu herrschen. Adam, der Mensch, ist dazu bestimmt, über die ganze Schöpfung zu herrschen. Natürlich der neue Mensch in Christus Jesus letztendlich. Wir haben auch gesehen, dass die Engel als Bestimmung haben, dass sie als dienstbare Geister ausgesandt werden, weil sie im Prinzip im Dienst Gottes stehen sollen, damit die, die das Heil erben sollen, eben durch die Engel auch gestärkt werden. Engel führen aber auch aus Aufträge Gottes aus. Sie haben zum Beispiel die Zustände in Sodom und Gomorra begutachtet. Ich möchte aus 1. Mose 19 lesen. Und die beiden Engel, Vers 1, kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und Lot sah sie, stand auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Da, vor dieser Begebenheit kamen ja drei Männer zu Abraham und wir kennen ja die schöne Geschichte, wo Abraham dann, wie soll ich sagen, gefeilscht hat. Er hat so gut gefeilscht und ich glaube, Gott hat an diesem Feilschen auch Freude gehabt, weil er gesehen hat, dem Abraham ist es ganz wichtig, dass nicht irgendwelche Gerechte umkommen, nur weil in einer Stadt große Sünde ist. Also für Abraham war es möglich, dass vielleicht noch 40 Gerechte in Sodom und Gomorra waren. Und es kann doch nicht sein, dass jetzt der Herr diese ganze Stadt vernichtet. Und wir merken dann, Abraham hat dann bis auf 10 runter gehandelt und der Herr gesagt, und wenn 10 Gerechte da sind, ich werde die Stadt nicht vernichten. Und es war ja dann so, dass die Engel kamen dann nach Sodom und eigentlich ist es erstaunlich. Man könnte ja sagen, Gott hat ja schon längst gesehen, was in dieser Stadt läuft, was müssen da noch Engel hineinkommen und die ganze Sache begutachten. Da kann man doch kurz den Lot und seine Töchter und seine Frau herausholen und dann kann man die Stadt vernichten. Warum müssen die da noch rein? Ich denke, ein Grund war sicher mal, um den Lot noch zu retten, aber ein anderer Grund war auch noch, um deutlich zu machen, wie tief diese Stadt gefallen ist. Als diese beiden Männer nach Sodom und Gomorra kamen, haben ja die Leute nicht gemerkt, dass es Engel sind. Wahrscheinlich hat es Lot vermutet, er hat gemerkt, da ist etwas Besonderes. Er hat sich verneigt bis zur Erde, hat gemerkt, das sind zwei ganz besondere Männer. Die Stadt hat es nicht mehr gemerkt, hat es nicht realisiert. Sie dachten, ah, das sind irgendwie zwei Fremde. Und das Grausame an der Sache ist, die ganze Stadt hat sich ja dann abends versammelt vor dem Haus Lots und zwar heißt es vom Jungen bis zum Greis. Also die ganze Stadt. Und sie haben sich vorgenommen, wir möchten diese beiden Männer erkennen. Das heißt, wir möchten sie vergewaltigen. Und diese Vergewaltigung in dieser Stadt, das wäre dann quasi ein Volksfest gewesen. Also da kommt dann einer nach dem anderen dran und alle schauen rundherum zu und es wird gegrölt. Und so tief war die Stadt gefallen. Wir reden ja heute oft manchmal von so sodomitischen Zuständen und es ist ja wirklich so, dass es immer mehr Richtung sodomitische Zustände kommt. Also wenn wir die sexuelle Freizügigkeit sehen, dann wird es wirklich immer schlimmer. Aber so schlimm in Sodom und Gomorra ist es heute noch lange nicht. Es ist noch lange nicht so, dass wenn jemand irgendwo ein Fremder in ein Dorf hineinkommt, dass dann gerade sich das ganze Dorf versammelt und sagt, wir wollen jetzt alle als Volksfest heute da diese Fremden vergewaltigen. Wenn es dann so schlimm ist, dann ist dann das Ende gekommen. Was mich immer wieder erstaunt bei dieser Geschichte, das ist also so, die Engel haben festgestellt, die Zustände hier sind untragbar. Der Herr hat ja dann auch gesagt zum Abraham, es ist ein großes Geschrei von mich gekommen. Also das, was das Unrecht, das hier in Sodom und Gomorra stattfindet, das war so himmelschreiend, im buchstäblichen Sinn, dass sich wahrscheinlich viele Engel, die auch hier diesen Menschen zugeordnet sind, haben sich gemeldet und vorstellig geworden, Herr, du kannst hier nicht länger zuschauen, mach etwas. Also das war ein Stück weit auch ihr Auftrag, die haben sich gemeldet und der Herr gesagt, jawohl, jetzt gehe ich runter. In Anführungszeichen, er wusste natürlich schon lange, was da los ist, aber er machte das offiziell auch mit Engeln zusammen, geht runter, schaut die Sache an und dann kommt das ganz große Feuergericht, Feuer und Schwefel fällt vom Himmel. Und dann sagt Jesus in Bezug auf Sodom Folgendes, ich habe jetzt die Stelle nicht aufgeschrieben, aber ihr kennt sie bestimmt, Sodom wird es im Gericht erträglicher ergehen, als der Stadt Kapernaum. Ich habe gefragt, Moment mal, also so schlimm wie in Sodom war es doch in Kapernaum nicht. Da war der Herr, war anwesend und da war doch nicht so, da hat es doch keine Massenvergewaltigungen gegeben und so. Und das war doch eine anständige Fischerstadt natürlich. Sie haben sich gegen den Herrn, sie waren kritisch gegenüber dem Herrn. Aber wie kannst du sagen, dass es Kapernaum schlimmer ergehen wird als Sodom? Und an diesem Beispiel sehen wir eigentlich, dass es beim Herrn eben nicht darauf ankommt, wie gut nach außen hin der Zustand einer Gesellschaft ist, sondern wie stark jemand die Wahrheit realisiert hat und sie dann abgelehnt hat. Unser Herr hat in Kapernaum sehr viele Wunder getan. Er hat auch viel gepredigt da. Die Bevölkerung hat eigentlich gesehen, das ist ein außergewöhnlicher Prophet Gottes. Sie haben ja nicht unbedingt vielleicht die Möglichkeit gehabt, das zu erkennen, dass er der Sohn Gottes ist, aber sie hätten die Möglichkeit gehabt, zu erkennen, das ist der Messias. Das ist, oder zumindest ein Prophet Gottes, auf den wir hören müssen. Aber sie haben sich ganz bewusst abgelehnt. Haben ihn ganz bewusst abgelehnt. Und diese Sünde ist schwerwiegender als das, was in Sodom und Gomorra passiert. Es ist manchmal ganz erstaunlich, wie Gott die Sachen sieht. Also es kommt immer darauf an, wie ein Mensch, wenn er etwas erkannt hat, ob er korrekturfähig ist und ob er das annimmt oder ob er sich verhärtet und ablehnt. Und je mehr sich ein Mensch gegen etwas verhärtet, desto mehr häuft er sich Zorn Gottes auf. So wie das Paulus auch im Römerbrief sagt, nach der Störrigkeit deines Herzens häufst du dir Zorn Gottes auf. Und das hat Kapernaum und auch Chorazin haben das gemacht. Die haben sich wirklich Zorn Gottes aufgehäuft. Und Sodom hat, ich sage jetzt mal, die sind zwar in eine fürchterliche Situation hineingekommen, aber viele haben es unwissend getan. Jesus geht sogar so weiter, wenn die Sodomiten das erlebt hätten, was ihr erlebt, Sodom hätte Buße getan, wäre umgekehrt. Das sind Aussagen unseres Herrn Jesus, wo wir Gläubige manchmal nicht mehr so ganz mitkommen. Wir sehen also, sie haben einerseits Zustände begutachtet, die Engel, sie haben dann auch die Auserwählten gerettet oder haben zumindest die gerettet, die eben hier nicht mitgemacht haben. Also Lot, seine Frau und seine Töchter haben nicht mitgemacht. Die Frau ist dann doch umgekommen, nicht weil sie mitgemacht hat, gut, das wissen wir nicht so genau, aber sie hat aus lauter Neugierde zurückgeschaut, sie wollte das Gericht anschauen, das Gott über eine Menschheit, über die damalige, und nicht über eine Menschheit, sondern über dieses damalige, über diese Städte vollstreckt hat. Und ich glaube, das darf uns auch eine Warnung sein. Wir sollten nicht neugierig hineinschauen, wenn dann irgendwo ein Gericht vollzogen wird, dass wir dann ständig die Bilder uns anschauen und sagen, oh, was da Gott gemacht hat, das ist ganz schlimm und so. Ich muss zu meiner Schande sagen, als am 11. September 2001 die Flieger in die World Trade Center hineinflogen, da habe ich natürlich die Bilder auch angeschaut, oh, das ist ja schrecklich und so. Aber ich frage mich ernsthaft, oder man, bei dem Tsunami in Japan hat man auch Bilder gesehen, wie dieses Meer da über das Land hinweggefegt hat. Ich frage mich, ob wir da einen Fehler machen, ob wir da nicht sagen, es ist schrecklich, ich habe es zur Kenntnis genommen, aber ich muss das nicht unbedingt auch noch anschauen. Wir sehen, dass die Engel Gerichte ausführen. Ich denke hier auch an Apostelgeschichte 12, Vers 23. Apostelgeschichte 12, Vers 23. Hier erleben wir auch etwas, oder lesen wir etwas ganz Ähnliches, was beim König von Tyrus passiert ist. Ich lese ab Vers 21. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Offensichtlich war Herodes unglaublich sprachbegabt, redebegabt, er war wahrscheinlich auch ein gewaltiger Rhetoriker, hatte eine mächtige Stimme. Das Volk aber rief zu ihm, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Der hat so gewaltig gesprochen, so gewaltig, das war Mensch, das ist ein Gott. Und man kann sich so richtig vorstellen, wie Herodes sich dann gefühlt hat, oh, das Volk sieht in mir einen Gott. Genau so will ich es haben. Das gefällt mir. Hat also nicht Gott die Ehre gegeben, gesagt, Moment mal, er hat mich geschaffen, ich bin nur ein Werkzeug seiner Hand, wobei er das ja nicht war, in dem Sinn das ein positives Werkzeug. Er hat die Ehre gar nicht Gott gegeben, sondern er hat das richtig genossen. Und als gestern Rainer Wörz in der Bibelstunde gesagt hat, von dieses Beispiel von Adolf Hitler, wo einer den Adolf Hitler überzeugen wollte, dass das keinen Sinn hat, und dann geht er rein und dann ist da eine solche gewaltige, geistliche, dämonische Macht, dass der innerhalb von 20, 30 Minuten überzeugt wird. Das zeigt uns eben auch, wie Menschen, die erstens eine bestimmte Gabe haben und die vielleicht auch dann von einem Geist inspiriert sind, so eine große Macht ausüben können, dass selbst Kritiker überzeugt werden davon. Und wir wissen es, beim Antichristen wird es genauso sein. Er wird so überzeugend auftreten, dass sogar Gläubige hier ins Wanken geraten. Und dann heißt es, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab. Ganz ähnlich wie beim Melchizor, beim König von Tyrus, bei diesem schirmenden Cherub. Und von Würmern zerfressen verschied er. Also, das ist dann der Fall. Und hier, Hochmut kommt immer vor dem Fall. Das gilt, das ist ein geistliches Gesetz. Und wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, ist auch ein geistliches Gesetz. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und auch das ist ein geistliches Gesetz, an das sich sogar unser Jesus gehalten hat. Er hätte ja als Gottes Sohn, ich sage jetzt mal, sich nicht an dieses Gesetz halten müssen. Er hätte gesagt, ich habe die Vollmachten und ich muss mich nicht erniedrigen, aber nein, er hat sich unter dieses Gesetz gestellt und gesagt, ich erniedrige mich bis zum Tod. Und dann hat Gott ihn erhoben und ihm einen Namen gegeben, über alle Namen. Gut, ich möchte mal hier das so belassen. Wir werden dann heute Abend noch weitere Dinge erkennen, wo Engel eben einen Einfluss nehmen in diese Welt. wo sie auch Aufträge ausführen, Gottes, und wie sie das machen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir durch dein Wort immer wieder auch Hinweise bekommen, wie es, was richtig ist und auf was man achten soll. Und Herr, schenke, dass wir nicht solche beneiden, denen alles gelingt und die so, wie soll ich sagen, überragend aussehen, die vielleicht überragende Eigenschaften haben und wo wir manchmal denken, ach, ich hätte es auch lieber so, ich wäre auch lieber so, dass wir einfach dir Danke sagen, dass du uns so geführt hast, wie wir geführt wurden, weil die Führungen, die in unserem Leben oft schwer waren, haben dazu gedient, dass wir dir näher kommen, dass wir früher lernen, aus der Abhängigkeit von dir zu leben. Und das ist ein großes Geschenk. Und dafür dürfen wir dir danken, auch wenn wir es oft nicht als angenehm empfunden haben. So hast du es so verordnet und wir dürfen im Nachhinein sehen, es war gut. Ich danke dir, dass du jetzt auch mit uns in diesen Tag gehst. Du segnest das Zusammensein, die Gemeinschaft. Ich danke dir, dass du auch dieses ganze Haus segnest und auch alle, die hier mitarbeiten. Amen.